Der deutsche Filmpodcast.
Hallo, na, es ist Luke, es ist der deutsche Filmpodcast und ich freue mich, dass wir uns heute hier mal wieder hören. Oh, hab euch heute eine Menge mitgebracht, wobei doch schon eine Menge. Ich teile es ein kleines bisschen auf, dazu später mehr, aber heute wird es hier geben Besprechungen zu den beiden Kinofilmen Abigail und Back to Black, sowie eine Besprechung zum momentanen absoluten Heimkino-Erfolg Fallout auf Prime Video. Das habe ich euch heute alles mitgebracht. Bevor das nachher aber passiert, mache ich erstmal so einen kleinen Hausputz. Ne? Müssen wir ja auch zusammen machen. Erstmal einfach, damit ihr so ein bisschen wisst, wie geht's gerade weiter, was kommt als nächstes auf euch zu. Wenn ihr euch nur für die Filme interessiert, könnt ihr natürlich einfach ein bisschen vorspulen. Das ist ja kein Thema. Ja? Das kriegen wir alle miteinander wunderbar zusammen hin. Naja, also Hausputz im Sinne von, wie gehen wir gerade vor? Also mit den drei Dingen, die ich heute mitgebracht habe. Ich habe noch ein paar Dinge mehr, aber das möchte ich aufteilen. Das bedeutet, ich hätte noch dabei vorbereitet für euch einmal den Fall Guy. Der startet aber erst nächste Woche, deshalb würde es das dann geben. Civil War werde ich höchstwahrscheinlich, wenn alles klappt, bis dahin gesehen haben. Das heißt, auch den bespreche ich euch dann. Den habe ich noch nicht sehen können. Und dann gibt es da noch einen anderen Film, für den es ein Embargo gibt bis nächste Woche Sonntag. Das entscheide ich dann noch, wie wir das machen. Ob ich den dann direkt in eine nächste Episode reinpacke oder ob ich das einzeln mache. Und warum erzähle ich euch das alles? Naja, ich brauche ein bisschen eure Hilfe. Ja, eure Hilfe im Sinne von, da jetzt ja der liebe Janosch, von dem ich euch auch auf jeden Fall lieb grüßen soll. Wir haben zusammen The Fall Guy gesehen. War das gestern, vorgestern? Naja, wir haben es gesehen. Das war wieder sehr, sehr schön. Sehr viel Spaß gemacht. Der wird ja hier beim Deutschen Filmpodcast, ich sage jetzt mal in Klammern vorerst, aber so planen wir jetzt nicht mit dabei sein. Deshalb ist ein bisschen die Frage, wie ich das Ganze hier jetzt weitermache, also es geht definitiv weiter. Wenn ihr uns schon länger hört, wenn nicht, erkläre ich es kurz, zu einer anderen Zeit, wo damals Janosch auch schon mal aus Gründen raus sein musste, habe ich das teilweise so gemacht, dass ich Episoden, wie es heute sein wird, rausgebracht habe, in denen ich über zwei, drei Titel, Themen, was auch immer spreche, Reviews für euch mache, das Ganze drumherum. Ich habe aber auch eine Zeit lang in Anführungszeichen Episoden rausgebracht, nur zu einem Thema, also zu einem Film, zu einer Serie. Und das hat natürlich beides Vor- und Nachteile. Die Episoden, wenn es ausschließlich um einen Film oder um eine Serie geht, sind meistens etwas kürzer. Ne? Also die sind dann meistens 10 Minuten, Viertelstunde, vielleicht auch mal 20 Minuten, aber so, dass es eher Häppchen sind, die kann man dann natürlich sehr, sehr viel aktueller halten, als wenn man es jetzt im Rhythmus von zwei Wochen macht oder drei Wochen, was auch immer. Das ist der Vorteil. Der Nachteil für euch ist, je nachdem, ob ihr das als Nachteil seht, es ist halt wirklich dann immer nur so eine etwas kleinere Review und nicht eine, okay, ich kann mir jetzt eine Stunde lang einen Podcast anhören. Für mich hat das natürlich auch den Vorteil, ich muss nicht so lange am Stück sprechen. Auf der anderen Seite muss ich öfters das Equipment aufbauen, benutzen, das Ganze hin und her und dann natürlich auch für jede einzelne Folge, Cover und so weiter und so fort. Ihr wisst, beides finde ich attraktiv, beides hat aber, wie gesagt, auch Nachteile. Deshalb ist nur ein bisschen die Frage und da würde ich mich über Feedback freuen. Ich baue das jetzt ein, zwei Mal bei Instagram als Umfrage. Sagt mir doch einfach mal, was mögt ihr lieber? Einzelepisoden zu einzelnen Themen, dafür etwas kürzer oder längere Episoden, dafür dann aber vielleicht nicht direkt zum Kinostart, sondern eine Woche später. Wie seht ihr das? Was ist da eure Meinung? Was findet ihr besser? Ihr könnt da natürlich gerne länger eure Meinung zu schreiben. Ihr könnt auch einfach nur ein kurzes, das mag ich lieber oder was auch immer machen. Das könnt ihr uns einmal bei Instagram schicken, also Deutscher Filmpodcast, da sind wir ja sowieso zugegen. Oder wenn ihr kein Instagram habt oder das nicht wollt, natürlich sehr gerne per E-Mail an redaktion@deutscherfilmpodcast.de. Oder ich mache, wie gesagt, die Tage, ich werde das ein-, zweimal machen, bei Instagram so eine Umfrage, wo ihr dann einfach klicken könnt. Ne? Überhaupt gar kein Problem. Würde mich freuen. Vielleicht kann ich das sogar bei Spotify machen. Ich glaube, da gibt es auch eine Umfragefunktion, sage ich jetzt. Ich hoffe, ich denke dran. Sonst sagt mir Bescheid. Genau, das vorab und deshalb halt auch heute die drei Dinge, die jetzt auch schon verfügbar sind. Und dann machen wir ja irgendwann nächste Woche wahrscheinlich weiter mit den anderen. Tja, und daneben bringe ich euch natürlich auch immer noch popkulturelle Themen ein bisschen mit, wenn es denn was gibt. Und diesmal gibt es da was. Und da es ja um eines unserer Lieblingsthemen Disney geht, toll, 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 gibt es jetzt eine kleine kurze Review vom Musical Hercules. Und zwar ist das Ganze seit ungefähr einem Monat jetzt in Hamburg zu besuchen. In der Neuen Flora, dem Musical, ja, Musical Theater, was dort in Hamburg ist, in der Nähe der Schanze. Tolles Theater, wunderbar. Und da war ich mit meiner Frau zusammen. Die hatte das nämlich mal geschenkt bekommen und deshalb waren wir jetzt so kurz nach der Premiere dort. Und ja, da soll es jetzt mal zumindest einen kurzen Eindruck zu geben. Tickets sind tatsächlich noch relativ gut zu bekommen. Ist natürlich die Frage, woran liegt es? Es war auch nicht, obwohl wir auf dem Samstag waren, nicht ganz ausverkauft. Ist die Frage, ob entweder das Thema Herkules, also von den Disney-Filmen, vielleicht bei den Kids nicht so präsent ist, wie jetzt zum Beispiel eine Eiskönigin, was ja verständlich ist. Oder ob, ja, sich das vielleicht erst rumsprechen muss, wie gut das Ganze ist, dass es jetzt da ist in Hamburg. Aber das sei schon mal gesagt, wir haben wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt. Wir haben anrührende Momente gehabt. Die Story von Herkules brauche ich euch jetzt nicht erzählen, das werde ich nicht tun. Aber so ein bisschen wie die Inszenierung ist. Es gibt natürlich auch ein paar Sachen, über die im Internet von Menschen gesprochen wird. Zu denen kann ich auch noch ein paar Sachen sagen. Also das Musical wird ähnlich wie der Film, wird das getragen durch eine ganz bestimmte Art von Erzählung. Und zwar gibt es die Musen. Das sind, ich meine, es waren 5 oder 6. Doch, es müssten 5 gewesen sein, Damen, die da durchführen, die immer mal wieder eintreten, um halt die Story voranzutreiben. Wo sind wir gerade? Und die machen das in so einem richtig tollen Gospel-R&B-Style, sind da auch sehr, sehr divers aufgestellt, was Tolles und unglaubliche Stimmen. Und das bringt die ganze Zeit so eine, ja, wie bei so einem Gospel-Gottesdienst so ein bisschen so eine Stimmung rein. So viel mit Mitklatschen und wirklich so souligen Stimmen. Großer Fan von, im Film ja auch schon toll. Und das wird hier sogar noch ein bisschen ausgedehnt im Vergleich zum Film, zumindest aus meiner Sicht. Allgemein ist die Musik, der Film selber hat gar nicht so viele Musiktitel tatsächlich. Es sind 5 oder 6. Und da hat jetzt auch wieder unser guter Freund Alan Menken, der ja bei uns hier schon auch zum Interview war, der ja auch schön und das Biest gemacht hat zu Aladdin und so weiter und so fort. Die Musik, mehrfacher Oscar-Preisträger, ich glaube 8 Stück hatte er. Der hat dort auch wieder was hinzugesteuert und deshalb, die Musik fand ich schon ziemlich gut. Für mich gibt es andere Musicals, wo, ich sag mal, bleibende Erinnerungen an einzelne Songs sind. Hier ist es halt so, boah, es wird so die ganze Zeit getragen und ist schön. Das Thema Empowerment und ja, wie man immer, das Wort Woke ist mittlerweile irgendwie in so einem falschen, ja, aus meiner Sicht falschen, wird es immer falsch wahrgenommen, weil es dann doch irgendwie sich so negativ mittlerweile anhört, weil es von den falschen Leuten aus meiner Sicht falsch benutzt wird. Aber hier gibt es halt eine Aufstellung mit sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten, mit ganz vielen verschiedenen Arten von Menschen und Göttern. Und das macht mir total Spaß und ich fand das total gut. Eine der Dinge, die im Vorhinein von, ich sag jetzt einfach mal, dummen Menschen besprochen wurde, ist, dass der Darsteller des Herkules, also klar, da gibt es natürlich auch einen zweiten Darsteller und so weiter und so fort, aber derjenige, der im Cast dort die Erstbesetzung ist, Bene Montero, nun ja, das ist halt ein Person of Color und da sind natürlich, ah, der Herkules, der ist so eigentlich weiß und ach komm, der Kerl macht das so gut, Also erstens sieht er natürlich unverschämt gut aus, aber seine Stimme, und da ist meine Frau, liebt den Film sehr, 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 sehr doll und sagt, wenn sie die Augen zugemacht hat, hört sich das exakt an wie in einem Film. Der hat eine tolle Stimme, der macht damit auch genau das Richtige, der macht nicht zu viel und der hat diese naive Unbedarftheit auch von der Figur aus dem Disney-Film und der macht das großartig. Also der macht das ganz, ganz großartig, genau wie ich habe vorhin die Musen schon mal genannt. Boah, also dieses Soulige bringen die so, so gut rüber. Macht einfach Spaß. Dazu gibt es natürlich auch noch die Unterwelt. Hades ist mit dabei. Und wenn ich über Hades spreche und die Unterwelt, dann vielleicht auch zu so ein paar kleineren Dingen, wo ich Kritikpunkte hätte, weil das machen ja mittlerweile dann die Disney-Musicals doch, ändern von Namen und Texten. Wo ich mich gerade bei, ja, also bei Liedtexten, da sagte meine Frau mir häufiger, dass dort Sachen sich geändert haben, aber ohne dass es jetzt wirklich, also natürlich gibt es immer mal wieder Gründe, Textzeilen zu ändern, müssen wir nicht drüber reden, aber hier ist ja zumindest für uns nicht nachvollziehbar, warum das Ganze so ist. Oder auch an einem Beispiel von Namen, und zwar gibt es ja im Film die beiden, in der Unfallwelt gibt es ja Pech und Schwefel, die beiden, ja, die hier aber Karl und Heinz, also Karl-Heinz genannt werden. Verstehe ich nicht ganz. Ist zwar ein kleiner Gag, aber für mich irgendwie nicht nachvollziehbar. Es stört mich jetzt auch nicht. Nicht ausgiebig, aber da könnte man zumindest drüber reden. Ansonsten ist das Ding 2:20 ungefähr lang. Zwischendurch gibt es eine Pause. Das ist natürlich alles wunderbar organisiert. Allgemein, das ganze Theater ist super. Und naja, also auf jeden Fall für euch eine Empfehlung. Es ist jetzt auch nicht zu gruselig gemacht. Es gibt eine schöne Idee, wie man am Ende den Endkampf darstellt. Es kann nicht alles aus dem Film übernommen werden. Zum Beispiel Pegasus, das Pferd. Das taucht leider nicht auf. Kann ich aber verstehen. Alles in Ordnung. Bühnenbild gefällt mir sehr. Da sind ein paar ganz, ganz tolle Ideen mit dabei. Es ist jetzt natürlich in Sachen Musical und beziehungsweise Musical und wenn man jetzt viel auch so diese Theaterstücke wie zum Beispiel das Harry Potter Theaterstück, also auf diesem Niveau von Dingen, die auf der Bühne passieren, ist es nicht, sondern der Fokus liegt hier auf Stimmung, auf Gesang, auf Musik und das machen sie ganz, ganz toll und für mich definitiv eine Empfehlung, sich mal in Hamburg Herkules anzugucken, wenn ihr auf das Thema Disney und die Songs Bock habt. Und damit gehen wir rüber in den Filmteil, oder? Würde ich mal sagen. Und da kümmern wir uns zuerst um ein ja, Thriller, Horror in die Richtung. Seit letzte Woche ist im Kino für euch zu sehen Abigail. Jawohl. Und bevor ich dazu die Review jetzt mache, sage ich direkt, der Film hat für mich ein Problem. Und zwar, wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann wisst ihr schon eine ganz, ganz wichtige Entwicklung in dem Film. Und ich finde, dass man den Film besser genießen kann, wenn man das nicht weiß. Ich spreche jetzt so ein bisschen drumherum, um eben diejenigen, die das nicht wissen wollen, zu spoilern. Macht es mir jetzt für die Review nicht leichter. Aber ich werde so machen, dass ich erstmal eine komplett spoilerfreie Review hier mache, so gut das geht. Und dann aber noch ein paar Minuten, da sage ich dann noch was zu, mache in Anführungszeichen mit einem kleinen Spoiler. Dieser kleine Spoiler ist dann aber auch nur das, was man schon im Trailer sieht. Ich möchte nur denjenigen, die es noch nicht gesehen haben und sich dafür interessieren, die Möglichkeit geben, eventuell sich den Film unvoreingenommen anzugucken. Ja, komische Vorrede ist auch nicht so häufig nötig, dass man das macht, aber in diesem Fall ist es das für mich und das sei damit getan. Also, Abigail ist der neueste Film der Regisseure von Ready or Not oder eben also von Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillet. Und die beiden haben, wie gesagt, auf der einen Seite Ready or Not gemacht, den ich sehr, sehr gerne mochte. Aber auch eben Scream 5 und Scream 6. Für mich alles gute Filme, die richtig Spaß gemacht haben, aber natürlich auch mit Schwächen mit dabei. Muss man vielleicht gerade über Scream 6 sprechen, da gab es natürlich dann schon das ein oder andere. Aber wer vor allen Dingen Ready or Not gesehen hat, weiß, die beiden haben definitiv auch frische Ansätze, frische Ideen. Und nun ja, bei Abigail, worum geht's? Es geht um eine Gruppe von sechs Verbrecher. Die werden nämlich von jemandem angestellt, der sagt, pass auf, es gibt da ein kleines Mädchen und wir wollen der ihren Papa wollen wir erpressen, weil er sehr, sehr viel Geld hat. Also bitte die mal entführen. Dann haltet ihr die in einem Haus fest für eine Zeit X, bis der das Geld überwiesen hat und dann kann die wieder zurück. So, dieses Team wird also zusammengestellt aus jemandem, der das Auto fährt. Also ganz, ganz klassisches Heist-Ding. Die dringen ein, kriegen es auch hin, das Mädchen zu entführen. Und nun ja, jetzt sind sie eingesperrt mit diesem Mädchen. Türen werden verschlossen, weil gesagt wird, hier kann keiner rein, keiner raus. Und nach Zeitpunkt X darf die raus. Ihr kriegt alle richtig viel Kohle. Und nun ja, jetzt sind die dort eingesperrt. Und wir gucken mal, was noch wird. Das ist jetzt grundsätzlich erstmal die Story. Da wird dann natürlich was passieren. Wer weiß, vielleicht wird auch die Zahl der Menschen, die dort ist, auf die eine oder andere Art dezimiert. Und ja, der Film spielt genau damit. Also es bleibt eine Zeit genau so, dass man sich fragt, hey, was ist denn da los in diesem Haus? Welche Gründe gibt es? Wer ist da vielleicht auch in dem Team? Wir lernen die Mitglieder auch kennen. Da wird sich auch wirklich relativ ausführlich für Zeit genommen. Ich habe in der einen oder anderen Review auch gelesen, dass das am Anfang ein bisschen dröge ist. Fand ich gar nicht. Ich fand das tatsächlich spannend, wie die Charaktere dort vorgestellt werden, wie wir die begleiten und kennenlernen. Und da sei zum einen mal die in Anführungszeichen Hauptfigur aus diesem Ensemble genannt. Das ist Melissa Barrera, die ihr ja auch kennt als Sam Carpenter aus Scream 5 und Scream 6 zum Beispiel. Die jetzt ja für den siebten Teil dann aufgrund von ja Dingen, die sie gepostet hat, nicht mehr mit berücksichtigt wird bei Scream. Die kennt ihr aber, die ist dort mit dabei und macht den Job auch hier wieder wirklich hervorragend. Macht sehr, sehr viel Spaß. Daneben dann noch die gute Alicia Weir. So heißt nämlich die Darstellerin des kleinen Mädchens. Ne? Die kennt ihr eventuell aus Matilda aus dem Musical, da spielt sie nämlich Matilda, aber vielleicht auch aus dem kleine schmutzige Briefe, den ich euch beim vorletzten Mal vorgestellt habe. Da hat das nämlich auch viel Spaß mit ihr gemacht und die sehen wir dort als die kleine Abigail. Letzter, den ich noch erwähnen möchte, aus einem traurigen Grund, ist Angus Cloud. Angus Cloud, den kennt ihr eventuell aus Euphoria, da hat er den Fesco gespielt. In beiden Staffeln und der, da erinnert ihr euch vielleicht, ist im letzten Jahr verstorben, tatsächlich durch eine unbeabsichtigte Überdosis. Und da sei zumindest hier zu sagen, dass der auch eine Rolle hier spielt, die dann doch Drogen nimmt und so weiter. Also das hat auf jeden Fall, gibt es da so ein kleines Geschmäckle bei, aber das sei gesagt. Ich finde, dass der in die Rolle hier sehr, sehr gut reingepasst hat, aber nun ja, so ist es halt. Der Film selber für mich nach dieser langen, dieser etwas längeren Vorstellung der Charaktere hatte am Anfang auch eine Spannung. Wie gesagt, die einem eventuell genommen wird, je nachdem, was man weiß. Aber auch danach ist der schön, der ist auch an den richtigen Stellen für mich splatterig. Giancarlo Esposito ist auch mit dabei. Das sollte man vielleicht wissen. Und ich finde, dass der viele Sachen mit Kamera-Szenen macht, die wirklich tolle Einstellungen haben, dass er halt nicht so 0815 sein will. Natürlich ist er auch wie die Scream-Filme ein bisschen Meta. Stichwort, ey, wie oft kann man sich aufteilen? Dachte ich mir auch manchmal, Leute. Also muss man sich jetzt wirklich nochmal, ihr macht das aber Das wird dann auch irgendwann gar nicht mehr so richtig erklärt, weil der Film da auch weiß, naja gut, ist ein Horror-Trope, wir machen das jetzt halt so. Und er hat am Ende ein kleines bisschen Längen. Das hätte man wahrscheinlich auch etwas kürzer, also 20 Minuten weniger hätten dem jetzt nicht schlecht getan. Das wäre völlig in Ordnung gewesen. Aber ich fand den gut. Ich fand den jetzt nicht auf dem Niveau von einem Ready or Not. Aber so, dass man für so einen netten Horrorabend mit auch so ein bisschen Splatter und vor allen Dingen auch Humor, könnte man sich den auf jeden Fall angucken. Also dafür hat er mir Spaß gemacht. Bin natürlich nicht riesig in dem Genre drin, aber das kann man auf jeden Fall tun. Und deshalb gibt es von mir hier schöne 3,5 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln. Und dann würde ich mir jetzt noch, ich gucke mal auf die Uhr, schaffen in den nächsten 3 Minuten, die ihr vorspülen könnt, kurz noch etwas zu dem zu sagen, was im Trailer ist. Also, wenn ihr das nicht hören wollt, kurz 3 Minuten nach vorne skippen. Nur Spoiler zu dem, was in den Trailern ist, nicht darüber hinaus. Aber ja, darum geht es jetzt. Und zwar seht ihr schon im Trailer, dass das kleine Mädchen Abigail ein Vampir ist. Ja. Und das ist natürlich total wichtig für den Film, dass sie das ist. Aber dann ist halt diese ganze, ja, ich sag mal, die ganze Zeit, bis man das entdeckt, was das dann mit ihr auf sich hat, die ersten 50, 60 Minuten waren es gefühlt, ich weiß es nicht genau. Ja, während die Figuren noch nicht wissen, was da los ist, das könnte dann dröger erscheinen, weil man als Publikum schon denkt, naja, wann geht's denn los? So ein bisschen, weil man halt diese Spannung der Figuren halt nicht hat. Ne? Und kann mir vorstellen, dass man, hätte man das nicht gewusst, also den Film in der Sneak, ohne vorher was gehört zu haben, mit dann halt auf einmal der Idee, okay, es geht um Vampire übrigens, das hätte wahrscheinlich noch ein bisschen, ja, hätte den Film wahrscheinlich noch ein bisschen besser gemacht. Er war trotzdem nicht schlecht, aber dieses Überraschungsmoment, das war halt nicht da. Und dann denke ich mir, naja, wenn ihr es so klar kommuniziert, dann können das auch direkt am Anfang quasi auch zu solchen Szenen kommen. Hat man sich gegen entschieden, ist ja auch sehr offensiv, auch das Poster, da sieht man ja schon so ein bisschen was. Nun ja, ist eine Entscheidung. Ich finde die nicht so gut, ich hätte es anders gemacht, aber das sei jetzt noch gesagt, einfach der, ja, falls ihr jetzt den Trailer gesehen haben sollt und denkt, warum spricht er denn die ganze Zeit so drumherum und sagt uns nicht, was los ist. Dann habt ihr die Info jetzt auch. Und damit war es das mit der Besprechung zu Abigail. Und bevor wir dann jetzt zum nächsten Film kommen, der kurze Blick in die Kinocharts. Natürlich von der letzten Woche. Da hüpfen wir einmal durch. Und zwar hätten wir einmal Chantal im Märchenland, die in der 4. Woche auf der 1 ist. Über 2 Millionen Zuschauer, herzlichen Glückwunsch. Im Heimkino mache ich den vielleicht, werden wir sehen. Auf der 2, und den bespreche ich euch gleich, ist Back to Black, die Biografie von Amy Winehouse mit in der 2. Woche. Auf der 3 Kung Fu Panda, der mittlerweile auch 1,5 Millionen Zuschauer in Deutschland hat. Respekt dafür. Auf der 4 Godzilla vs. Kong in der 3. Woche, den habe ich euch hier schon besprochen, kann euch sagen, dass auch Janosch drin war und dass Janosch wie immer dem eine halbe Hollywood-Schaukel weniger gegeben hat als ich und dass wir eigentlich genau die gleichen Punkte hatten zu dem Film. Das als Hinweis und weil ich ihn jetzt erwähnt habe, ihr könnt weiter Janosch und auch mir bei Letterboxd folgen. Dann kriegt ihr da auch immer schon noch ein paar Bewertungen mit. Wir schreiben da normalerweise nicht viel zu, aber dann seht ihr die Sterne bzw. Schaukelbewertungen. Wenn ihr nicht mehr wisst, wo, könnt ihr entweder fragen oder bei Instagram in den Story Highlights habe ich es einmal reingehauen. Da könnt ihr dann sehen, wo wir dort zu finden sind. Dann auf der 5 Civil War, auf den freue ich mich sehr. Den mache ich in der nächsten Ausgabe für euch. Auf der 6 Dune Part 2, der jetzt auch die 3 Millionen an voll gemacht hat. Die 7 Abigail, gerade gehört. Auf der 8 die Dschungelhelden auf Weltreise, warum denn nicht? Auf der 9 erfahren wir, dass morgen auch noch ein Tag ist. Morgen ist auch noch ein Tag. Und auf der 10 die Ghostbusters, die jetzt ja, 550.000 Zuschauer haben. Nun ja, Kurz erwähnen möchte ich noch auf der 12 das erste oben, der jetzt in der zweiten Woche ist, der sehr, sehr gute Kritiken kriegt, auf den Janosch sich auch sehr freut. Den will ich zumindest mal kurz genannt haben, bevor wir dann jetzt ja, zum nächsten Film und zur Platz 2 der deutschen Kinocharts kommen. Back to Black ist nämlich, wie gesagt, ja jetzt im Kino und habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut, weil diese Figur der Amy Winehouse natürlich alles Mögliche hatte. Auf der einen Seite ein absolut außergewöhnliches Gespür für Musik, dazu eine Stimme, die es so sehr, sehr selten gibt und gab, eine Attitüde, die ihresgleichen sucht, aber natürlich auch eine riesige, riesige Tragödie, die ja auch im Club 27 mit dabei ist. Und das gibt doch alles an Material dafür, da einen ganz großartigen Film zu machen. Die Frage ist natürlich, ist er das geworden oder ist er das nicht geworden? Wir lernen also in dem Film Amy Winehouse mit 17 oder 18 kennen. Das wird nicht genau gesagt, aber dann gibt es Aufnahmen, wo gesagt wird, naja, du bist ja jetzt 18. Und von Anfang an spielt hier die Musik von der in London aufwachsenden und unter der ja, Trennung ihrer Eltern leidenden Amy Winehouse. Das lernen wir kennen. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Ne? Aber ihr folgt mir, ihr seid noch dabei, wunderbar. Und so kriegen wir also mit, wie sie ihr erstes Album macht, wie sie langsam Aufstieg hat, aber auch immer mal wieder dann doch deutlich gerne zur Flasche greift. Wir kriegen auch Inspiration für ihre Songs mit und irgendwann dann der, naja, in dem Film und auch für einige Fans verhängnisvolle Moment, wo sie Blake kennenlernt, ihren Freund, ihren Ehemann, dann irgendwer, der, ja, während sie oft zur Flasche greift und zu Gras, was wird ja auch thematisiert in einigen ihrer Songs, er dann auch dann durchaus mal härteres Zeug sich gerne reinpfeift. Und das ist eine, heute würde man sagen, toxische Beziehung zwischen den beiden. Dazu kommt noch etwas von ihrer Familiengeschichte und wie sich das Ganze denn auch mit ihrer Karriere so bewegt nach oben und dann auch nach unten und wie das endet. Ja, das wissen die meisten. Ich habe mir mehr von dem Film erhofft. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich finde die Schauspieler allen voran natürlich Marisa Abella als Amy, finde ich gut. Finde sie nicht komplett überragend. Natürlich in Einzelszenen immer mal wieder. Aber sie macht das schon ganz gut. Und ich meine damit, also sie machen das schon gut, auch die anderen, die Charaktere da darzustellen. Aber irgendwie ist mir das Ganze dann doch ein bisschen sauber geworden. Also für einen solchen Fall und für ein solches Leben, wie es denn verlaufen ist, da wird mir irgendwie, natürlich wurde ein gutes Bild von Amy dargestellt mit ein paar Fehlern, die sie hat, aber irgendwie fehlt mir da ein bisschen was, auch was die Beziehung untereinander angeht, was schön ist und was mir total Spaß macht und weshalb ich mir so gerne diese Musiker-Biopics irgendwie im Kino angucke. Meistens wird ja wirklich darauf geachtet, dass die Musikmomente dann toll inszeniert sind und das dann Ganze noch mal in einer Lautstärke zu hören und über die Kinolautsprecher. Ich war dann auch in einem Kino mit Dolby Atmos, da dann noch mal die Stimme zu hören, die Musikarrangements. Oh, das ist Gänsehaut, das liebe ich natürlich. Und da gibt es hier auch gar nicht so wenige Momente von. Das wird hier tatsächlich ziemlich häufig gezeigt. Und da hat der Film mich an anderen Stellen, wie gesagt, nicht. Es wird auch viel ausgelassen. Pete Doherty zum Beispiel, der hier am Ende, als sie dann umgekommen ist, mit ihr zusammen war, der taucht dort überhaupt gar nicht auf. Gibt es mit Sicherheit natürlich auch in irgendeiner Art und Weise Gründe für. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Aber grundsätzlich, was ich ganz gut fand, war, dass wenn die Musikstücke gerade etwas zum Film der Text dazu beizutragen hatte, dann wurden die tatsächlich auch nochmal in Deutsch untertitelt. Das fand ich einen guten Service. Das machte für mich auf jeden Fall Sinn. Und ja, so war das ein Film, wo ich mich jetzt nicht ärgere, dass ich den gesehen habe. im Kino für mich allerdings nur, um die Musik dort zu hören. Aber ja, den richtig tiefgehenden Blick, den ich mir gewünscht habe, habe ich nicht bekommen. Habe jetzt aber gelesen und das werde ich euch natürlich berichten, dass es wohl eine ganz tolle Doku gibt, die Amy heißt. Und die werde ich mir dann nochmal angucken. Da erzähle ich dann euch auch, wie es ist. Und hier bekommt das Ganze deshalb, weil es keine Katastrophe ist und es schöne Momente hat, dann doch noch immerhin 3 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln für den Kinopart. Und damit soll es das jetzt im Kinopart für heute auch gewesen sein. Und damit kommen wir zu Fallout, einer Serie, die gerade ja so ein bisschen für Furore sorgt. Zu sehen ist sie auf Prime Video. Teilweise mit Werbung, je nachdem, was für ein Paket ihr abgeschlossen habt. Es geht da um 8 Episoden, die immer so ungefähr eine Stunde plus minus ein bisschen lang sind. Und ja, die, wie gesagt, gerade ordentlich ja, besprochen wird da draußen. Und das Ganze basiert, das wisst ihr wahrscheinlich, auf einer Videospielserie, die da überraschenderweise auch Fallout heißt, aber es ist nicht die Verfilmung dieser Spielereihe, sondern spielt in dieser Welt. Und das ist auch sehr, sehr gut, weil die Fallout-Spiele tatsächlich, da hat jeder, weil es ein Open-World-Spiel ist, der die spielt, hat ein ganz anderes Erlebnis. Und deshalb gibt es hier natürlich dann, also das ist ein bisschen anders als zum Beispiel bei Last of Us, die Serie, die auch sehr, sehr gut besprochen wurde, auch von uns. Die hat ja wirklich eine richtige aufeinanderfolgende Story, wo nicht so viel nach rechts und links gehen kann. Und das ist hier bei Fallout ein bisschen anders. Ich muss dazu sagen, ich habe damals in den ersten Teil reingespielt. Ist ja auch schon einiges her an Zeit. Aber es ist jetzt nicht meine Lieblingsserie. Ich habe von den Spielen, also man jetzt zu sagen, ich kenne mich damit aus, das wäre deutlich zu viel und den Fans der Serie nicht gerecht werden. Deshalb bin ich da wirklich relativ frisch reingetaucht und kannte nur die Prämisse. Worum geht es in der Serie? Nun ja, wir befinden uns in einer Welt der, weiß ich nicht, 60er, 70er, die eine Welt der Menschen ist, in der allerdings auch schon relativ viele Roboter mit in den Alltag, also so als, ich sag mal, im weitesten Sinne Butler zum Beispiel mit eingebaut sind. Und nun ja, es kommt zu einem atomaren Vorfall, sag ich mal, und wir befinden uns dann, springen in der Zeit 200 Jahre nach vorne und jetzt geht es halt darum, wie die Menschheit, das was davon übrig geblieben ist, sich mittlerweile mit der Situation, ja, wie sie sich damit anstellt, wie sie darauf damit umgeht und ja, was ist dann quasi jetzt? Und da kriegen wir verschiedene Ebenen mit verschiedenen Figuren, um die es geht. Das sind vor allen Dingen 3 und zwar auf der einen Seite ist es die Figur von Walter Goggins, den ich ja sowieso über alles liebe. Cooper Howard heißt seine Figur, ich sag mal erstmal. Und den fand ich schon so überragend. Jetzt hustet jetzt hier ein bisschen. So überragend in The Shield, da hat er ganz, ganz tolle Rolle inne gehabt und dort mitgespielt. Ihr kennt ihn aber wahrscheinlich unter anderem auch aus The Hateful Eight, aber aus vielen anderen Produktionen, Filmen, Serien. Sehr, sehr markanter Typ einfach und spielt hier auch eine tolle Rolle. Und um ihn geht es, da will ich nicht zu viel drüber sagen. Aber wir lernen auch Lucy kennen. Lucy wird dargestellt von Ella Purnell, die es hier auch ganz gut macht, ganz toll macht. Die ist eine Bewohnerin von den sogenannten Vaults. Die Vaults müsst ihr euch, ja, wie so eine unterirdische Anlage, das kennen wir ja mittlerweile auch aus einigen Serien, vorstellen, in der die Menschen halt mittlerweile leben, die nicht an die Oberfläche wollen, weil dort ist ja alles atomar verseucht. Und nun ja, sie hat dort irgendwann dann eine Reise vor sich und begibt sich an die Oberfläche, um ihren Vater zu suchen. Und da lernt sie natürlich einige Leute kennen und muss sich auch mit den Gefahren dieser atomar verseuchten Welt auseinandersetzen. Die verfolgen wir. Und der dritte Strang ist der gute Maximus. Maximus ist Soldat und möchte gerne, ja, für den Frieden kämpfen. Und auch den verfolgen wir. Also das sind so die 3 Hauptfiguren, um die es hier geht. Natürlich kommen da noch viele weitere dabei. Aber wir erleben hier eine sehr, sehr überdrehte Welt mit allem, was so das Schlechteste der Menschen mit hervorbringt. Das heißt, wir kriegen auch sehr, sehr viel Gewalt mit. Also das sei direkt gesagt. Ich meine, dass sie ab 18 ist. Wenn nicht, würde mich das sehr, sehr wundern. Ist also jetzt nichts, um zu sagen mit den Kids, hey, Computerspiel, wir gucken uns das an. Nee, das ist eine sehr, sehr brutale Serie mit auch wirklich sehr, sehr brutalem Humor. Also es gibt pro Folge mindestens 4 Szenen, wo ich wirklich laut lachen muss. Wegen halt, ja, irgendwelchen brutalen splatterigen Effekten, aber auch einfach wegen so schön dummen Ideen, die dort umgesetzt werden. Es ist ganz, ganz eigen, es ist ganz, ganz abgedreht. Da muss man natürlich Bock drauf haben, das sei sofort gesagt. Aber es stellt, so lustig das Ganze auch ist, sehr, sehr viele moralische Fragen. Und so ist es ja in den Computerspielen auch. Und da deshalb, weil ich da gar nicht so viel mit zu tun habe, kann ich euch direkt sagen, wenn ihr die Spiele nicht gespielt habt, gar kein Problem. Könnt ihr euch ohne Probleme angucken. Alles, was ihr an Vorwissen braucht, kriegt ihr in der Serie geboten. Und das macht wirklich richtig, richtig Spaß, zumindest mir. Mir fehlt noch ein ganz kleines bisschen was. Aber da diese Folgen so lang sind, so kriegt man auch schon relativ früh einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich habe die Story jetzt zum größten Teil durch und kann mir nicht vorstellen, dass es zum Ende auf einmal noch einen anderen Twist nimmt. Die ist zu empfehlen, wenn man so ein bisschen Bock auf dieses abgedreht hat, von dem ich gesprochen habe, so ein bisschen Science Fiction und einfach eine interessante Geschichte, die sehr, sehr viel auch mit diesen Grauschattierungen und eben nicht nur schwarz und weiß macht. Figuren, die sich entwickeln, Figuren mit interessanten und abseitigen Ideen. Jo, dann ist das eine Serie für euch. Definitiv. Und ich glaube, da geht noch was. Die zweite Staffel ist bereits bestätigt, aber momentan kriegt es von mir 4 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln. Vielleicht geht es sogar noch ein bisschen weiter nach oben. Aber das ist, ja, eine große Empfehlung und ein großer Spaß im Heimkino. Wie gesagt, bei Prime Video könnt ihr euch Fallout jetzt angucken. So, und wo wir gerade noch im Heimkino sind, noch kurz ein paar, ja, Blu-ray-Starts, die jetzt für euch zu haben sind. Und da sei einmal auf jeden Fall genannt Thanksgiving, dieser auch sehr splatterige Horrorfilm, mit dem Janosch und ich sehr, sehr viel Spaß hatten. Den gibt es jetzt auf Blu-ray, DVD und allem, was ihr da so haben wollt. Des Weiteren noch, auch wenn es eine Neuauflage ist, es gibt ein sehr, sehr schönes neues Mediabook zu God's Army. Die letzte Armee, er ist schon etwas älter, aber ein Freund des Podcasts hat dort auch ein bisschen mitgewirkt und mitgeschrieben. Und dementsprechend sei das auf jeden Fall für Sammler eine Empfehlung. Wenn ihr da so ein bisschen auch nochmal alte Filme in schönen Editionen gerne mögt, dann sei das euch zumindest mal gesagt. Naja, es gibt auch Night Swim, den Horrorfilm, der ist jetzt neu, nicht viel Gutes drüber gehört, aber auch den könnt ihr euch angucken. Priscilla, daran erinnert ihr euch vielleicht noch, der neue Film von Sofia Coppola, auch den gibt's jetzt im Blu-ray-Regal und von mir, der in Anführungszeichen kleine Geheimtipp, weil er nicht so groß bekannt wurde, aber ich hatte ihn hier schon mal besprochen, Reality, sehr, sehr schöner, guter Film, der ja darauf basiert, auf einem wahren Fall und auf den Protokollen einer, ja, einer Zeugenvernehmung. Und da spielt Sydney Sweeney die Hauptrolle. Aus meiner Sicht gar nicht so viel drüber lesen. Reality sich angucken, wie gesagt, ist so ein bisschen True Crime mäßig. Aber hier wird jetzt nicht irgendwas, naja, ich will nicht zu viel sagen. Den sollte man sich angucken. Den fand ich wirklich sehr, sehr gut, weil es auch mal so ein bisschen was anderes war. Und Reality kann ich euch wirklich mit einem guten Gewissen empfehlen. Des Weiteren, um das noch kurz voll zu machen, ist jetzt auch The Beekeeper, wenn ihr den noch nicht gesehen habt und gucken wollt. Der ja auch sehr lange in den Charts sehr, sehr weit oben war. Super erfolgreich, der Film. Wenn ihr da Bock drauf habt, auch den gäbe es jetzt für euch im Heimkino und dann habt ihr doch da auch ein bisschen was zu tun. So, und das war's auch jetzt für heute mit dem Deutschen Filmpodcast. Zwei Sachen wollte ich nur sagen, und zwar auf der einen Seite würde ich mich, beziehungsweise wir, weil wir sind ja zu dritt gewesen, uns noch sehr freuen, wenn ihr uns noch ein kleines Feedback gebt zu der letzten Folge, zu unserem Quiz. Das Filmquiz, was der liebe Movie Steve gemacht hat und was Janosch gegen mich gespielt hat. Das hat damals einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es wurde von Steve auch total liebevoll vorbereitet. Und ich habe jetzt nochmal reingehört. Mir hat die Folge sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lasst mich doch auch da mal wissen, wie es war. Das trage ich dann natürlich gerne weiter an die beiden, das Feedback, was ihr uns da gibt. Das wäre schön. Und wie gesagt, sagt mir, was ist euch lieber? Einzelepisoden für Filme und Serien oder dann doch eher das große Stück Abwasch, wie es denn heute war mit den mehr als 40 Minuten, die ich da für euch vorbereitet hatte. Das würde mich freuen. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß im Kino, im Heimkino und überall, wo ihr das Zeug guckt. Hoffe euch auch, es hat euch auch die Besprechung zu Herkules ein bisschen Spaß gemacht. Und das soll es für heute gewesen sein. Nachteil natürlich, wenn man alleine Podcasts macht, irgendein Outtake oder so gibt's leider nicht, aber das könnt ihr euch ja denken. Also, macht es gut, schwingt den Hut und wir hören uns.